Herzlich willkommen zur Episode 7 von den Kryptohelden. Heute beginnen wir mit einem Format, euch neue und interessante Projekte vorzustellen. Wir starten mit einem Projekt aus der Medizin, dem iREC Medcoin. Es begrüßen dich Onur Akpolat und heute zu Gast Professor Dr. Schneider. Professor Schneider ist von Hause aus Orthopäde. Seit einigen Jahrzehnten beschäftigt er sich mit regenerativen Medizin. Im orthopädischen Bereich wurden bereits viele Technologien angewandt, um Knorpel und Knochen aufzubauen. Zunehmend gab es diesen Bedarf auch außerhalb der Orthopädie, um beispielsweise Gewebearten zu regenerieren. Das, so Professor Schneider, ist die Basis für eine neue Ära in der Medizin unter dem Begriff der regenerativen Medizin. Der folgende Zusammenschnitt ist aus dem Gespräch zwischen Herr Professor Schneider und mir. Um welche Technologien geht es? Welche Krankheiten können damit geheilt werden? Und was hat das Ganze mit der Blockchain zu tun? Hören wir uns das Ganze einmal an.
Es gibt einige oder mittlerweile auch mehrere Technologien, die darauf abzielen, Gewebe zu regenerieren, um eine Vielzahl von degenerativen Erkrankungen, und da gehören alle großen Volkskrankheiten dazu, zu behandeln. Furore hat die Stammzelltherapie gemacht. Stammzellen werden schon seit über 40 Jahren, vor allem bei Blutkrebs, sehr erfolgreich eingesetzt. Man hat das Potenzial der Stammzellen erkannt, weil aus Stammzellen können sie jede Art von Zellen generieren und somit hat der Körper theoretisch die Möglichkeit, Gewebe oder ganze Organe zu regenerieren. Das ist aber nicht ganz einfach, weil der Ansatz, der im Moment verwendet wird, darauf abzielt, dass man eben Stammzellen aus Knochenmark oder aus Fettgewebe verwendet, dass diese Zellen dann kultiviert, mit Wachstumsfaktoren differenziert und den Patienten wieder zurückgibt. Auf der ganzen Welt gibt es unterschiedliche Gruppen und auch Firmen, die dieses Verfahren anwenden bei ganz unterschiedlichen Erkrankungen. Und das Problem ist, dass die Erfolge, die man gesehen hat, in großen Studien bisher noch nicht als wissenschaftlich wirksam nachgewiesen eingeschätzt werden kann. Das bedeutet, jeder hat sein eigenes Verfahren, somit sind die Protokolle unterschiedlich und somit ist es auch ganz schwer herauszufinden, bei welcher Erkrankung es funktioniert. Und wie gesagt, es fehlen die Studien, um das wissenschaftlich als wirksam einstufen zu können. Auf der anderen Seite hat der Körper selbst die Möglichkeit, Probleme zu lösen. Der Körper hat sehr wohl regeneratives Potenzial, aber es gibt eine Reihe von Erkrankungen, wo eben dieses Potenzial dann erschöpft ist. Und da haben wir eine neue Technologie entwickelt, wie wir eben dem Körper helfen können, ohne dass wir Stammzellen isolieren, kultivieren und zurückgeben. Dieses Verfahren basiert darauf, dass wir von dem Patienten Blut entnehmen, dieses Blut mit Goldpartikeln inkubieren über 24 Stunden. Dann produzieren diese Zellen Proteine, die sie normalerweise in der Konzentration nicht bilden oder überhaupt diese Proteine selbstständig nie produzieren würden. So, und dieses aktivierte Serum geben wir dem Patienten zurück, je nachdem, wenn es ein lokales Problem ist lokal und wenn es ein systemisches Problem ist, intravenös, um den Körper bei der Regeneration zu unterstützen. Und wir haben jetzt über 2.500 Patienten behandelt und haben gesehen, dass dieses Verfahren besser ist als alles, was es bisher gab. Und die regenerative Potenz ist unfassbar.
Also mich würde sofort zunächst einmal die Frage interessieren, welche Krankheiten können dadurch zum Beispiel behandelt werden?
Ja, also wir können mit diesem Verfahren alle entzündlichen und alle degenerativen Erkrankungen behandeln. Und zwar unabhängig vom Gewebe, weil eben diese Regenerationsprozesse unabhängig vom Gewebe stattfinden können. Wir haben bisher überwiegend orthopädische Krankheiten behandelt, haben jetzt aber auch sehr, sehr gute Erfahrungen im Bereich Autoimmunerkrankungen, Allergien, alle möglichen Hauterkrankungen, die wir behandelt haben. Und wir haben letztendlich das Potenzial, bei allen großen Volkskrankheiten dieses Verfahren anwenden zu können.
Also Sie haben bereits 2.500 Patienten behandelt und die ersten Ergebnisse sind vielversprechend.
Ja, also wir haben vor 8 Jahren angefangen und haben das ganz langsam und sukzessiv aufgebaut. Wir haben mit hoffnungslosen Fällen begonnen, wo die Schulmedizin keinen Therapieansatz mehr anbieten konnten. Und trotz dieser Hoffnungslosigkeit der Situation, der medizinischen Situation, konnten wir in der Regel bei allen Patienten eine Verbesserung erreichen. Und wir konnten auch bei einigen Krankheiten eine komplette Heilung erreichen. Und das ist natürlich sehr außergewöhnlich, wenn Sie überlegen, dass Sie eine Negativselektion von Patienten und Krankheiten haben. Das Entscheidende bei dem Verfahren ist aber auch, dass es keinerlei Nebenwirkungen hat, weil es komplett aus eigenem Blut hergestellt wird und keine Zusatzstoffe gegeben werden. Die Goldpartikel, die wir verwenden, werden abzentrifugiert und ausgefiltert. Das heißt, Sie haben kein Risiko, irgendwelche Nebenwirkungen zu entwickeln, die darauf basieren, wie zum Beispiel bei Arzneimitteln. Da haben Sie Wirkstoffe, die in der Regel immer Nebenwirkungen auslösen. Manche sind dramatischer, andere sind weniger dramatisch. Aber erfahrungsgemäß ist es so, dass das Nebenwirkungspotenzial bei Arzneimitteln immens ist. Und auf der anderen Seite ist es so, dass eigentlich die überwiegende Anzahl von Anwendungen durch Arzneimittel dahingehend angesetzt werden, dass sie Symptome reduzieren und gar keine Krankheiten heilen. Das heißt, die Pharmaindustrie hat überhaupt kein Interesse daran, Krankheiten zu heilen, weil dann würden sie ja ihren Markt eliminieren.
Also da treffen Sie bei mir auf jeden Fall Nerven. Ich persönlich nehme im Prinzip, wenn ich nicht muss, gar keine Medikamente und ich habe mir ähnliche Berichte und auch Erfahrungen von Personen, die Krebs hatten, mit denen ich gesprochen habe, angehört und es klang wirklich genau so, wie Sie es beschreiben, dass die Pharmaindustrie nicht unbedingt das Interesse hat, die Heilung zu optimieren, sondern letztendlich da den ökonomischen Aspekt auch sieht. Das ist alles wirklich unheimlich spannend. Ich muss zugeben, ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Also ich verstehe nicht alles, was Sie sagen, aber es klingt auf jeden Fall ziemlich revolutionär, um ehrlich zu sein. Jetzt würde ich versuchen, so ein bisschen den Schwung zu machen in Richtung Blockchain und wie quasi dieser Durchbruch, den Sie in den letzten Jahren, an denen Sie geforscht haben und mitarbeitet haben, wie dieser jetzt mit der Blockchain-Technologie verbunden werden kann und was Sie da jetzt für ein Projekt planen. Ich habe im Steckbrief des Projekts gesehen, dass Menschen letztendlich relativ wenig Geld in ihre Gesundheit stecken, außer in die Versicherung, dass wir wissen, dass die Kassenbeiträge stetig steigen und grundsätzlich sehr, sehr hohe Grundkosten bestehen. Das ganze System könnte man vielleicht sogar als innovationsunfreundliches System bezeichnen. Und auch aus der Politik sieht man nicht unbedingt Antworten hinsichtlich der demografischen Entwicklung. Und große Innovationen in den letzten Jahren stehen letztendlich aus. Jetzt haben Sie das auf der medizinischen Seite durchleuchtet und gerade erläutert, was Sie da bereits zum jetzigen Zeitpunkt geschafft haben. Gleichzeitig überlegen Sie durch die Schaffung einer Kryptowährung, den sogenannten iRecMedCoin, das ganze System so ein bisschen aufzuwirbeln. Können Sie da vielleicht nochmal Ihre Vision erläutern und wie wollen Sie das ganze Projekt verwirklichen?
Ja, wir haben in der heutigen Zeit eine einmalige historische Chance, Dinge viel, viel besser zu machen. Und 2008, als diese Finanzkrise uns überrollt hat, hat man ja die ersten Kryptowährungen generiert. Und das war auf der Basis der Angst und des Misstrauen in die Banken. und auch in die Regierung. Und letztendlich wollte man ja eine unregulierte Währung, die eben nicht von irgendwelchen Finanzbehörden oder von Regierungen beeinflusst werden konnte, schaffen, um eben diese Misswirtschaft, die da auch entstanden ist, aus dem Weg zu gehen. Und ich finde es immer gut, wenn Leute sich Gedanken machen, wie wir unsere Welt noch besser machen können. Und es ist leider so, dass auf vielen Ebenen in unserer Welt einiges in eine Richtung läuft, die nicht zielführend ist, wo Probleme einfach eliminiert werden oder ignoriert werden, aber keiner packt was an. Und im Gesundheitssystem, da kann ich das eben sehr gut übersehen, da ist es so, dass seit Jahrzehnten eine Misswirtschaft vorhanden ist, die uns zum Abgrund führt. Und wir haben jetzt dreimal eine große Koalition gehabt in Deutschland. Und trotz dieser einzigartigen politischen Machtverhältnisse hat keiner eine Reform des Gesundheitswesens angepackt. Und da muss man sich natürlich überlegen, warum ist das so? Und in Deutschland ist es leider so, und auch in vielen, vielen anderen Ländern der Welt gibt es Claims von verschiedenen Spielern, die im Gesundheitssystem eben unterwegs sind. Da gibt es eben die Kostenträger und die Leistungserbringer. Und keiner will von seinen Teilen was abgeben. Und die Pharmaindustrie zum Beispiel hat eine enorme Macht, eben das, was sie eben sich in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten erarbeitet hat, eben nicht vom Boden nehmen lassen. Und die Politiker sind nicht daran interessiert, da irgendwelche großen Gräben aufzureißen und eben eine neue Struktur zu machen, die eben unserem demografischen Wandel Rechnung trägt. Weil es ist Fakt, wir werden immer älter, unsere Gesellschaft wird immer älter. Mit zunehmendem Alter nehmen die Krankheiten zu, die Strukturen im Gesundheitswesen werden auch immer teurer und es ist unlogisch, dass wir mit zunehmenden Krankheiten bei gleichem Budget die gleiche medizinische Versorgung gewährleisten können. Das ist nicht machbar. So, und die Politiker sagen doch, wir schaffen das. Und sie schaffen es eben nicht. Und keiner macht eine Struktur, die eben notwendig ist. Und was passiert dann? Wenn Sie privat versichert sind, kriegen Sie jedes Jahr eine Erhöhung Ihrer Krankenkassenbeiträge und gleichzeitig werden immer weniger Leistungen bezahlt. Und auf der anderen Seite gibt es eben die gesetzlich Versicherten, die eine Basisversorgung bekommen, die definiert ist auf der Basis von Wirksamkeiten. Und diese Wirksamkeiten werden von Leuten beurteilt, die natürlich nicht frei sind, sondern auch eben unter der Lobbyarbeit der verschiedenen Mitspieler in dem System geleitet sind.
Ja, ich finde das ganz interessant. Vor allem aus eigener Erfahrung, also ich pendle sehr, sehr viel zwischen den USA und Deutschland, habe aber auch Freunde in den skandinavischen Ländern. Und es ist ganz witzig, wenn ich mit meinen Freunden aus den USA spreche, dann schauen die nach Deutschland und sagen, so was hast du denn? Ihr habt doch ein funktionierendes Gesundheitssystem. Wenn ich dann aber mit meinen Freunden aus zum Beispiel Norwegen spreche, die sagen dann, ja, also euer Gesundheitssystem ist nicht so ganz, also funktioniert nicht so ganz wie bei uns. Es ist mal ganz witzig, so den Vergleich zu sehen. Haben Sie vielleicht eine Art Vorstellung, was sich genau ändern müsste, damit es eben der Zukunft entsprechend ist, damit es gegebenenfalls etwas gerechter ist und die Probleme, die wir heute haben, ausgemerzt werden können?
Ja, also was die Krankenversicherung betrifft, ist es ganz eindeutig so, dass wir über 130 gesetzliche Krankenkassen haben. Und bei den Krankenkassen ist es so, dass über 50% der Beiträge in Verwaltung münden. Das heißt, sie unterstützen eben den ganzen Verwaltungsapparat, sie unterstützen die Gebäude, die da eben gebaut werden für die Krankenkassen. Und weniger als 50% fließt in die Gesundheit ein. Das heißt, ihre Beiträge verpuffen in dem System. So, und wenn Sie jetzt in der Lage wären, in einem neuen System unter einem Dach die Leistungserbringung auf neuestem Standard mit hochinnovativen neuen Therapieformen, die eben Krankheiten heilen können und nicht nur Symptome reduzieren, und gleichzeitig ein System etablieren, eine Zusatzversicherung in dem Fall, wo sie eben diese innovativen Therapien auch unterstützen im Rahmen einer Krankenzusatzversicherung und sie dann diese Rechnungen, die gestellt werden, gar nicht mehr überprüfen müssen, weil die Rechnungsstellung durch die Dienstleister nach einem bestimmten Schema formuliert werden müssen, die dann auch nicht anders rausgehen. Und gleichzeitig müssen sie als Kostenträger unter diesem Dach das auch gar nicht mehr kontrollieren. So, dann können sie die ganzen Verwaltungsarbeiten eliminieren. Die Verwaltungsarbeit können sie auf unter 10% der Beiträge, also Anteil an den Beiträgen, reduzieren. Und dann sind sie unschlagbar, weil sie natürlich von dem Leistungsspektrum, was sie dann anbieten können, von der Versicherung, weil sie so kosteneffizient sind, sind sie viel besser aufgestellt als jede andere Krankenkasse.
Ich habe zwei Fragen dazu. Zum einen, also 50%, wenn man diese Zahl vor Augen hat, das ist schon erschreckend, dass 50% da, ich sage jetzt mal, nur in die Verwaltung geht, ohne das schmälern zu wollen, aber es ist schon eine sehr, sehr große Zahl. Ich denke auch, dass da mehr in die Gesundheit investiert werden kann. Die zweite Frage, die ich habe, ist, also angewandt auf den Blockchain, also wäre das dann wirklich so, dass viele dieser Verwaltungsmechanismen, sage ich mal, von dem jetzigen Stand auf eine Blockchain und zum Beispiel auf eine Technologie wie Smart Contracts übertragen werden, wo dann gewisse Abläufe einfach von ja eben diesen Verträgen, diesen Smart Contracts abgebildet werden kann über die Blockchain? Oder geht es in eine andere Richtung?
Ja, also es ist vieles denkbar. Mit diesem System, was wir andenken, wo wir dann auch noch eine Gesundheitskarte mit implementieren wollen, wo man das Ganze als Bezahlsystem noch implementieren kann und gleichzeitig auch die Karte verwenden kann, um eben eine Patientenakte darauf abzulegen. Das würde die Sache natürlich auch noch runder machen. Wenn Sie so revolutionierend denken und das ganze System damit in Frage stellen, weil Sie eben so kostengünstig wie kein anderer das anbieten können, dann haben Sie natürlich alle gegen sich. Und es ist natürlich sinnvoll und auch denkbar, dass man die Blockchain verwendet, um eben das Ganze dezentral irgendwo zu speichern, um auch letztendlich das zu Ende zu denken mit der Blockchain-Technologie und der Philosophie, die dahinter steckt. Im ersten Schritt müssen wir erstmal diese Zentren für regenerative Medizin etablieren. Parallel dazu machen wir diese Zusatzversicherung. Langfristig, denke ich, macht es Sinn, diese ganze Blockchain-Technologie mit in das System zu implementieren und alle Vorteile, die wir eben sowohl auf der regenerativen Medizin als auch auf der Blockchain-Technologie haben, zu kombinieren. Wie das dann endet, das kann ich noch gar nicht voraussehen, weil die Möglichkeiten, die wir im Moment haben, wirklich historisch einzigartig sind. Und dass wir im jetzigen System eigentlich katastrophale Verhältnisse haben und mit allem, was man macht, besser sein kann, das steht außer Zweifel. Aber wie gesagt, die historische Blockchain-Area, wo wir ja auch noch am Anfang stehen und keiner weiß, wie die Risiken und Nutzen zu sehen sind, das ist halt mit Kinderkrankheiten auch so. Sie haben mit neuen Ideen, die hoch innovativ sind, auch immer irgendwelche Dinge, die vielleicht negativ nach außen kommuniziert werden und auch eliminiert werden müssen. Aber am Ende des Tages, wenn man das gut und richtig macht, denke ich, haben wir unschätzbare Möglichkeiten in der Zukunft.
Ich muss Ihnen aber sagen, also das, ich höre mir wirklich sehr, sehr viele Projekte an und das ist eines der Projekte, die wirklich auf beim ersten Hören, wo ich mir gleich denke, das passt wirklich perfekt. Also zum einen haben Sie gesagt, es gibt die dezentrale Datenspeicherung einfach von den Daten, die es heute auch gibt, was viel, viel effizienter gestaltet werden kann, dezentral verschlüsselt auf einer Blockchain. Dann ist der Bezahlaspekt quasi nativ im Protokoll mit eingebaut, der heute auch relativ kompliziert ist, wo es irgendwie verschiedene Systeme ist. Privat funktioniert ganz anders als gesetzlich. Und ein dritter Punkt, der mir da noch einfällt, ist auch der Punkt der Identifikation. Denn durch Blockchain, die Schnittstelle ist jetzt zwar noch nicht definiert, ob es irgendwie per Gesichtsscan oder Fingerabdruck oder wie auch immer funktionieren wird, aber letztendlich wird es ja auch eine Möglichkeit geben, sich eindeutig zu identifizieren, wo dann eben auch der Aufruf der Daten legitimiert werden kann und die Daten ansonsten nämlich verschlüsselt auf der Blockchain dezentral liegen. Also es hört sich wirklich sehr, sehr plausibel an, sehr, sehr spannend an, definitiv auch sehr revolutionär. Wo bestimmt auf vielerlei Ebenen auch mit Widerstand zu rechnen ist. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Sie haben kurz die Zentren angesprochen. Können Sie vielleicht da noch mal ein bisschen was zu sagen? Wie genau wollen Sie diese Zentren aufbauen? Wie wird das organisiert? Gibt es vielleicht schon ein Zentrum? Wo ist das geplant und so weiter?
Die Vorarbeiten habe ich in den letzten 8 Jahren geleistet, wo wir einfach verschiedene Patienten mit unterschiedlichen Krankheitsbildern, auch unterschiedlichen Fachdisziplinen, diese Therapie eben ausgetestet haben. Und wir gesehen haben, dass wir natürlich viel, viel bessere Ergebnisse generieren können und das eben ohne Nebenwirkungen. Wir werden am 1.4. diesen Jahres am Tegernsee das erste Zentrum für regenerative Medizin eröffnen. Das wird nichts anderes sein wie ein Ärztezentrum, wo unterschiedliche Fachdisziplinen, also Kollegen, die Fachexperten auf ihrem Gebiet sind, auf 10 verschiedenen Gebieten vorhanden sein werden und eben unsere Therapie einsetzen. Jeder Patient wird dokumentiert. Das ist auch einzigartig, weil wir natürlich Evidenz schaffen wollen. Evidenz bedeutet, wir wollen sehr schnell nachweisen, dass unsere Therapien eben wirksam sind. Und die Wirksamkeit muss in der Wissenschaft normalerweise mit prospektiv randomisierten Studien gemacht werden. Und diese prospektiv randomisierten Studien werden immer gegen den Goldstandard, also den Standard, den man im Moment in der Medizin hat, verglichen. Um eben diese Studien sinnvoll zu konzipieren, ist es wichtig, dass sie schon mal in Pilotstudien die Effektstärke, das heißt die Wirksamkeit ihres Verfahrens, dokumentieren können, weil dann kann man relativ einfach die Fallzahl errechnen, die man braucht, um eben die Wirksamkeit gegenüber einem Standardverfahren wissenschaftlich nachweisen zu können.
Meine nächste Frage wäre gewesen, wenn man sich jetzt für diese Behandlung interessiert, wie kann man sich dafür qualifizieren oder wie würde man an diese Zentren herantreten? Weil Sie gesagt haben, randomisierte Verfahren, was ja letztendlich so den Durchschnitt der Gesellschaft, nehme ich an, abbilden soll. Wie würde das funktionieren?
Also im ersten Schritt ist es natürlich so, dass dieses Verfahren jetzt schon zur Verfügung steht. Wir werden am 1.4., wie gesagt, am Tegernsee das erste Zentrum eröffnen. Die Patienten können sich dort an dem Zentrum anmelden, telefonisch, können ihre Unterlagen vorab einschicken, wo man die Unterlagen sichten wird und dann sagen wird, okay, das ist was für unsere Therapie in Frage kommt oder auch nicht. Wir werden auch eine Hotline einrichten, wo die Patienten dann im zweiten Schritt, weil wir gucken, dass wir eben sehr schnell weitere Zentren eröffnen, damit zunächst in Deutschland, im zweiten Schritt dann Österreich, Schweiz, im dritten Schritt Europa und im vierten Schritt weltweit diese Zentren dann zur Verfügung stehen und die Patienten so wohnortnah, wie es nur irgendwie geht, dann behandelt werden können. Es ist so, dass die ganzen therapeutischen Abläufe, die administrativen Abläufe alle schon jetzt etabliert sind, weil wir, wie gesagt, in den letzten 8 Jahren das Schritt für Schritt aufgebaut haben. Und wir haben eigentlich nur noch das richtige Gebäude gebraucht. Das haben wir jetzt und deswegen können wir dann zum 1.4. loslegen.
So ein Zentrum aufzubauen klingt für mich als Laien jetzt nach irgendwie einem ziemlich großen Projekt und sehr viel Aufwand und auch sehr ressourcenintensiv. Haben Sie da schon Pläne, woher die Funds für das ganze Projekt kommen sollen und wie ihr dahingehend, was ihr da für Vorstellungen habt?
Ja, also letztendlich ist es so, dass das prädestiniert ist für ein ICO. Ich habe sehr viele Gespräche mit Banken, mit Venture-Kapitalgebern und weiteren Investoren, die da in Frage gekommen sind, gesprochen. Es war so, dass die alle Interesse hatten, wobei sich jetzt gezeigt hat, eine Bankenfinanzierung kommt gar nicht in Frage, weil die Banken natürlich nach den Zahlen gehen, die in der Vergangenheit vorhanden sind. Das heißt, solch ein Projekt, wo in Zukunft eben natürlich Geld verdient wird, ist für die sehr schwer zu finanzieren. Bei den Venture-Kapitalgebern ist es wieder anders. Die wollen natürlich sehr hohe Anteile haben. Die wollen das schnell realisiert haben und die wollen auch den schnellen Exit mit einem maximalen Profit darstellen. Das sind auch Diskussionen, wo ich dann gesagt habe, das passt nicht zu dem, wie wir das entwickeln wollen. Wir wollen eigentlich organisch wachsen. Und das organische Wachstum war primär geplant, indem wir im Franchise-Lizenzen vergeben für unser System, für Kollegen, die sich eben dafür interessieren. Das Problem des Franchise ist halt immer, je innovativer die Kollegen sind, die sowas machen, umso schwieriger sind die auf Linie zu halten. Das heißt, das Problem des Franchise besteht darin, dass man es kontrollieren muss und auch eben gewährleisten muss, dass jeder nach demselben Schema behandelt wird. Und wie gesagt, die letzten 8 Jahre, wo wir diese Schemata erarbeitet haben, das sollte nicht durch irgendwelche Änderungen im Schema vernichtet werden. Deswegen war klar, wenn wir das als Filialsystem aufbauen können, ist das von Vorteil. So ein Filialsystem braucht natürlich enormes Kapital und es gibt sehr, sehr viel Kapital auf den Kryptomärkten, weil eben durch die Bitcoin-Geschichte sehr viel Geld verdient worden ist. Und da jetzt eine Art Parallelmarkt ja entstanden ist, wo Leute eben Geld geben für Ideen, die sie gut halten. Und wir sind meines Wissens das einzige Projekt, was im medizinischen Sektor überhaupt angesiedelt ist. Und mir ist niemand bekannt oder auch kein Projekt bekannt, was auch nur annäherungsweise in dem Bereich für regenerative Medizin unterwegs ist und für Dienstleistungen für regenerative Medizin. Und deswegen haben wir uns ein Team zusammengestellt, wo wir uns das Know-how eben zusammen gebildet haben. Und wir haben ein tolles Team zusammen, wo eben genau die Kompetenzen, die man braucht für so ein ICO, jetzt zusammengestellt haben. Ich bin begeistert über die Motivation der Leute, die da mitmachen. Und wir haben in kürzester Zeit jetzt die medizinische Leistung jetzt kombiniert mit Marketing, mit den ganzen Krypto-Geschichten, die da notwendig sind, der Generierung einer neuen Währung, die ganzen PR-Aktivitäten und so weiter. Das läuft alles und läuft in extrem kurzer Zeit sehr, sehr erfolgreich. Und wir werden in Kürze eben unser White Paper jetzt publizieren und auch die Token anbieten können.
Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, auf das White Paper, um dann auch das ganze Bild zu bekommen. Also das, was Sie zu Wagners Kapital gesagt haben, ich meine, das kann ich nur bestätigen. Ich habe vor 2 Jahren, 2,5 Jahren ein Unternehmen gegründet. Und ich meine, was so üblich ist in der ersten Runde, je nach Verhandlung und je nach Modell, sind 10-20% der Firma, die man erstmal abgeben muss, um die erste Runde Kapital einzusammeln. Und das ist wirklich, die erste Runde reicht dann auch wahrscheinlich 12 bis 24, vielleicht 36 Monate. Also es ist wirklich vergleichsweise viel. Und dann genau wie Sie gesagt haben, alles mit einem relativ aggressiven Mindset, das Ganze in kurzer Zeit groß zu machen. Nachhaltigkeit ist eher zweitrangig, denn es geht ja letztendlich um das Multiple des Investments und die Gewinne damit zu nehmen. Von daher Hätte ich damals diese Möglichkeit der Finanzierung schon gekannt, beziehungsweise wäre die so populär gewesen, hätte ich höchstwahrscheinlich auch diesen Weg gewählt. Das macht total Sinn aus meiner Sicht. Und wie wollen Sie das regulatorisch machen? Also wird das quasi ein Token Sale in Deutschland sein oder machen Sie das von der Schweiz heraus? Und die zweite Frage stelle ich gleich mit. Für Leute, die sich jetzt dafür interessieren, wie kann man da mitmachen? Muss man sich da whitelisten? Wir kennen alle dieses KYC, Know Your Customer, diese Form. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
Ja, also wir sind total transparent und werden auch transparent bleiben. Initial haben wir uns mit der BaFin auseinandergesetzt und letztendlich muss ich sagen, auch wenn man komplett transparent ist, ist die BaFin natürlich eine Institution, die regulatorisch sich auslebt. Und dann ist man in der Hand von einem großen Schiff, großen Tanker, der sich nur sehr mäßig navigieren lässt. Und da habe ich leider in meinem Leben schon viele negative Erfahrungen gemacht. Wenn Sie Dinge aus der Hand geben und dann abhängig von anderen sind und es nicht mehr kontrollieren können, dann sind Sie verloren. Und wir haben ein zeitliches Problem. Das heißt, wir wollen ja so schnell wie möglich auf den Markt gehen, weil alles vorbereitet ist und wir eigentlich Vollgas geben können. Und da haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir ein Modell nehmen, wo wir nicht in die Schweiz gehen, wie es viele andere machen und auch keine Stiftungen machen. Wir werden das über eine Firma in Luxemburg machen. Das hat unterschiedliche Gründe. Aber Luxemburg scheint mir mit den Informationen, die ich jetzt habe, die sinnvollste Lösung zu sein. Wir wollen uns keine Leute da ins Nest holen, die von der Reputation her nicht passen, die vielleicht andere Interessen verfolgen. Und das ist der Grund, warum wir im ersten Schritt all unsere Investoren kennen wollen. Und das hat auch einen weiteren Grund, weil wir das Bankwäschegesetz auch berücksichtigen müssen. Und dann ist alles vollkommen klar, wer wann wie viel investiert hat. Und das wollen wir letztendlich dann mit dem ICO auch ähnlich machen, dass wir Kenntnis von der Identität unserer Investoren haben.
Das heißt, privater Token Sale, wo wirklich wo ihr die Leute erstmal kennenlernen wollt, wo diese dann auch ihre Daten preisgeben müssen, wird es denn überhaupt diesen klassischen Public ICO geben, über die Personen über eine Webform und ihre Ethereum-Adresse einfach diese Token kaufen können oder wird es wirklich nur privat ablaufen?
Ja, das wird einfach auch wieder ein Angebot-Nachfrage-Prinzip sein. Wenn wir das ist immer schwierig vorauszusagen, wie viel Geld man einwerben kann. Wir haben eine Vorstellung, wie viel wir einwerben wollen. Das sind etwa 15 Millionen, schwebt uns vor. Und letztendlich wäre die Idealkonstellation, wenn das alles ein Private Placement wäre. Und gut, das ist natürlich immer eine Frage, je höher jemand einsteigt, umso einfacher ist es natürlich dann, wenn wir uns mit den Leuten auseinandersetzen und wissen, wo sie herkommen, welchen Background sie haben. Wenn wir die Summen, die da im Raum stehen, eben nicht schaffen, dann muss man das natürlich in traditioneller Art und Weise vielleicht auch machen. Aber wie gesagt, da sind wir komplett relaxed und lassen uns das einfach mal auf uns zukommen, wie die Nachfrage ist. Ich denke, dass unser Konzept überzeugt und auch für jeden nachvollziehbar ist. Und da haben wir im Vergleich zu vielen anderen ICOs, glaube ich, sehr, sehr große Vorteile, weil das oft ja Ideen sind von Leuten, die natürlich auch innovativ und positiv in die Zukunft denken sind. Aber ob das alles schon zu Ende gedacht ist, das ist die große Frage.
Also was mir auffällt, ist sehr, sehr viele Projekte, vor allem Infrastrukturprojekte, die Protokolle bauen, sind wirklich noch sehr, sehr früh und haben teilweise nur ein White Paper oder nur ein Konzept. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel Tezos, was irgendwie über 100 Millionen eingesammelt hat und da ist jetzt definitiv noch nicht irgendwie 8 Jahre Forschung drin. Bei diesem Projekt scheint es mir so, als ob da wirklich schon sehr, sehr viel fundamental auch geforscht wurde. Da existiert was. Sie sind irgendwie kurz davor, ein Zentrum aufzubauen. Und das Ganze soll jetzt quasi tokenisiert werden, um eben auch diese Vision der Effizienz zu realisieren. Das erscheint mir auf jeden Fall schon wesentlich robuster als viele andere Projekte, die irgendwie auf dem White Paper 100 Millionen eingesammelt haben. Haben Sie vielleicht noch Daten? Also Sie haben gesagt, aktuell ist ein Hardcap von 15 Millionen Euro, nehme ich an, geplant. Ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, kann sich noch ändern. Gibt es noch weitere Daten? Wie viel Token soll es geben? Beziehungsweise was sollte denn dann letztendlich einen Token kosten, dass man sich ausrechnen kann, wenn dieses Darlehen in Token zurückgezahlt werden wird, wie viel Token die Investoren dann bekommen würden? Und das würde mich einmal interessieren.
Also wir haben 200 Millionen Token geplant auszugeben, wovon ein Stück 10 Cent kosten soll im Moment. Das sind so die groben Strukturen.
Okay, ich glaube, das sind schon mal ganz gute Daten. Die würden wir auf jeden Fall auch in die Shownotes grob mal aufnehmen. Das ist sicherlich sehr, sehr interessant. Dann kann man noch ganz gut vergleichen. Also
wir wollen noch einen Bonus dazugeben. Und zwar ist geplant, dass wir etwa 15% unserer Gewinne, die wir machen, als Net Profit da auch ausschütten werden. Und das ist jetzt alles ein bisschen schwierig, wie wir das genau realisieren wollen, weil es ist natürlich die Definition des Gewinns, da hängen viele Dinge eben auch ab mit Rückstellungen und Finanz technischen Dingen. Aber unser Ziel ist, dass wir natürlich unser Geschäftsmodell mit unseren Investoren teilen. Und letztendlich ist es so, dass man das natürlich auch weiterspielen kann, weil wir können ja eine nächste Runde auch noch draufsetzen. Denn unser Ziel ist, wie gesagt, weltweit eben diese Zentren zu etablieren. Und der Bedarf ist da und letztendlich können wir gar nicht genug Geld einsammeln, um diese Vision zu realisieren.
Okay, aber das ist immer eine gute Information für potenzielle Investoren. Das heißt, diese 15% würden verteilt werden auf die Investoren. Das wäre quasi wie eine Art Dividende oder was wir in dem Kryptobereich kennen, können wir jetzt sagen, es könnte so eine Art Staking sein. Und haben Sie noch Daten zur Token-Distribution, also von den 100% aller Token, wie viel Prozent werden ans Team gehen, wie viel Prozent werden bei dem ICO oder Pre-ICO an die Investoren verkauft, wo gehen die restlichen Token hin, wie ist das grob verteilt?
Ja, also 10% gehen in den Pre-Sale, 50% gehen in den Main-Sale. Wir werden eine Foundation machen, wo 25% der Token reingehen. Diese Foundation hat die Aufgabe, eben weitere wissenschaftliche Entwicklungen, die dann in diesem Zentrum für regenerative Medizin eben angewandt werden gehen. Wir werden unsere Leute ausbilden. Das ist eine ganz wichtige Geschichte im Bereich der ArecMed Academy, die wir bilden. Wir haben in unserem Team 15% der Token zu verteilen. Dann haben wir noch Advisors, die 10% Anteile kriegen werden. Und das ist so die grobe Verteilung, wie ich mir das vorstelle.
Wie ist das eigentlich mit dem Token? Es kann ja zum einen jetzt eine Wertsteigerung geben, des Token selber, und zum anderen möchte ich das aber zum Bezahlen nehmen zum Beispiel und da keine Volatilität haben. Also wie sehen Sie das?
Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also wir machen ja die ArecMed Coin, und das kann eine Währung sein, die ja frei handelbar ist auf dem Markt und somit auch eine Wertsteigerung kriegen kann, wie jede Kryptowährung, die erfolgreich am Markt sich positioniert hat. Auf der anderen Seite wollen wir damit bezahlen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich eine zweite Währung etablieren, die diese Bezahlfunktion auch beinhaltet. Und da müssen wir natürlich verhindern, dass da große Schwankungen stattfinden, weil sonst unsere Preise ja kaputt gehen. Also die Idee ist, dass wer in diesem Zentrum behandelt werden wird, der kriegt, wenn er mit seiner Kryptokarte bezahlt, 15% Rabatt. So, und das heißt, er muss dann vorher seine Euros, wenn er einen Euro bezahlt, normalerweise das in unsere Währung umtauschen und dann kann er mit der Kryptowährung bezahlen. Das hat den Vorteil, dass da natürlich eine Dynamik in die Währung reinkommt. Und je mehr Leute umtauschen, um eben diesen Rabatt zu kriegen, umso wertvoller wird ja die Währung.
Genau, verstanden. Also ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema. Grundsätzlich ist das Problem in der Kryptolandschaft des Stablecoins noch ungelöst. Das, was aktuell am nächsten rankommt, ist der sogenannte Tether-Token, USDT, wo wir alle wissen, dass es viele Probleme gibt und viele Unstimmigkeiten, was jetzt auch gerade geprüft wird. Aber es macht auf jeden Fall Sinn. Die Wertsteigerung als Asset-Klasse ist erstmal wahrscheinlich sehr positiv und auch angestrebt. Aber als Bezahlmittel will man eben nicht, dass sich die Kosten für die Behandlung dann über Nacht irgendwie verzehnfachen, weil der Kurs gestiegen ist. Das wird auf jeden Fall interessant, das richtig zu lösen. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, also ich glaube, zum Investment selber, zum Token Sale, habe ich jetzt erstmal keine weiteren Fragen, wenn Sie dazu nicht noch irgendwas weiteres haben. Was mich jetzt noch interessiert, falls zufällig jemand zuhört aus dem Medizinbereich, der sich vorstellen könnte, dieses Franchise-Modell klingt interessant und könnte sich vorstellen, so ein Zentrum in Deutschland oder europaweit zu eröffnen. Wie ist da der Prozess und an wen müsste diese Person sich dann wenden?
Also wenn jemand ein Franchise machen will, dann kann er sich an die E-Mail-Adresse uschneider@iregmed, schreibt sich iregmed, also iregmed.com melden und dann kriegt er dann eine Information, wie so ein iregmed aufgebaut ist. Wir werden ein zentrales Marketing machen, das heißt Marketing und die ganzen Werbedinge sind zentral und wir werden dann die Patienten über eine Hotline auf die jeweiligen iRegMeds dann vor Ort, zunächst in Deutschland eben dann weiterleiten. Wir haben Grundstrukturen, die sowohl von der Infrastruktur, von der personellen Ausstattung, von der Kleiderordnung bis hin zur Art der Medizin, die wir eben dort machen. Wir wollen das immer interdisziplinär machen, das heißt verschiedene Fachdisziplinen unter einem Dach anbieten, um eben das Gros der Medizin anbieten zu können. Das Franchise beinhaltet eine Lizenzzahlung initial und dann in den weiteren Jahren eine Rezertifizierung, weil wir natürlich auch kontrollieren müssen, ob die Medizin, die wir auslizenzieren, auch eins zu eins so umgesetzt wird. Und wenn das alles normal und gut läuft, dann werden die Zentren jedes Jahr rezertifiziert und können dann weitermachen.
Also wie kann ich mir das so vorstellen, also müssen da quasi medizinische Kollegen schon die Personen sein, die das hauptsächlich machen und dann dieses Zentrum aufbauen? Oder könnte jetzt auch ein Geschäftsmann sagen, er würde das gerne als Business betreiben und holt sich entsprechend die medizinische Expertise ran?
Ja, beides ist denkbar. Also es gibt, wir haben schon, obwohl das noch gar nicht bekannt ist, einige Anfragen. Das sind teilweise Kollegen, die eben ihre Infrastruktur, die sie schon haben, ausbauen und besser nutzen wollen, weil sie eben exklusiv von uns dann diese neue Medizin, diese neuen regenerativen Maßnahmen bekommen. Und die haben dann einen Gebietsschutz in ihrem Bereich. Das heißt, da gibt's dann die Garantie, dass eben im Umkreis von etwa 50 Kilometer kein anderes Zentrum für regenerative Medizin aufmacht für eine gewisse Zeit. Das ist der große Vorteil neben dem Know-how, was wir eben weitergeben. Und ob das jetzt ein Arzt ist, ob das eine Klinik ist, ob das ein Ärztezentrum ist oder ein Geschäftsmann, der eben die Leute anstellen will, das bleibt jedem eigentlich frei überlassen. Wir unterstützen jeden, der kommt und eben unsere Idee weiterbringt. Und wir können eben mit dem ICO natürlich auch eben das Filialensystem weiterführen und etablieren. Und letztendlich ist es so, dass an jedem Standort man je nach Bedarf flexibel sein muss, weil der eine hat eben schon die Infrastruktur, der andere, der braucht halt noch Schulung mit dem Know-how, der dritte hat vielleicht eine Klinik, die nicht mehr läuft und wo er sich sagt, okay, ich muss jetzt eine neue Therapiephilosophie etablieren. Also da sind wir offen für alle Modelle, die auch entsprechend modifiziert werden können.
Viele Projekte haben immer so den Claim, alles zu revolutionieren und die Welt besser zu machen. Ich glaube, das ist eines der wenigen Projekte, wo man irgendwie guten Gewissens sagen kann, hier wird wirklich ein Versuch gestartet, ganz praktisch und sichtbar, die Welt besser zu machen und eben in diesem Bereich Sachen besser und effizienter zu gestalten. Also das ist wirklich, ich glaube, das ist hoffentlich allen klar geworden. Ich hätte zum Schluss jetzt noch so grundsätzlich die Frage, wie sehen Sie den Kryptomarkt in den nächsten Jahren und wie glauben Sie, wird sich das Ganze entwickeln?
Also ich hoffe sehr, dass letztendlich der Kryptomarkt sich durchsetzen wird. Also der Kryptomarkt hat natürlich wie alle innovativen Ansätze erstmal das Problem, gegen die etablierten Systeme ankämpfen zu müssen. Aber ich habe immer noch den Optimismus, dass gute Ideen sich über kurz oder lang durchsetzen. Und das hoffe ich für unser Projekt und das hoffe ich auch für den Kryptomarkt. Wir werden sehr, sehr viele Feinde haben und die Frage ist halt, wo die angreifen, wie die angreifen. Dass sie angreifen, steht außer Zweifel.
Das die abschließenden Worte von Herrn Professor Dr. Ulrich Schneider. Und zuletzt das passende Zitat zur heutigen Episode. Der Umstand, dass wir Feinde haben, beweist klar genug, dass wir Verdienste besitzen.